Deutschlandfunk. Das Feature.
Anarchismus ist für mich die reinste Form von Ordnung.
Den Staat kann man getrost, denke ich, den Liberalen überlassen.
Compañeros y amigos, el anarquismo, dejando de ser el patrimonio espiritual de una minoría selecta, empieza a ser la aspiración latente de lo mejor de la humanidad.
Genossen und Freunde, der Anarchismus ist nicht länger das spirituelle Erbe einer ausgewählten Minderheit. Genau das Gegenteil ist der Fall. Zunehmend gewinnt der Anarchismus an Interesse innerhalb einer breiteren Gesellschaftsschicht.
Wir als Linke oder als radikale Linke, glaube ich, müssen eher auf gesellschaftliche Prozesse bauen. Und die können wir nur selbst anstoßen.
Anarchistinnen, ein Feature von Rilo Schmielortz.
Es ist über 10 Jahre her, dass ich einen Anruf bekommen habe von einem Freund und Genossen, der gesagt hat, Julia, du machst doch Gender-Workshops, hättest du nicht mal Lust, in der FAU was zu dem Thema zu erzählen?
Julia Hoffmann, Anarchistin, 37 Jahre alt, Redakteurin bei einem linken Verlag, lebt in Berlin. Mitglied in der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft FAU, der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiterunion.
Wenn man so einen Workshop macht, habe ich mich vorher noch mal rückversichert, wer da kommt. Also ist das ein gemischtgeschlechtlicher Workshop? Ist das nur für Frauen möglicherweise? Und der Freund sagte, nee, ist gemischtgeschlechtlich. Und als ich dann ankam in dieses Lokal, war ich überrascht, aber es waren erstmal nur Männer da.
Yo fui la única chica la que detuvieron.
Unter den Verhafteten war ich die einzige Frau. Natalie Soriano Ruiz, Anarchistin, 25 Jahre alt, lebt in Valencia, studierte Juristin. 2012 geriet Natalie in die Fänge der Polizei während einer Demonstration des Valencianischen Frühlings, einer lokalen Bewegung der Empörten des 15. Mai, die 2011 in Madrid begann und mit großen Demonstrationen für soziale Gerechtigkeit kämpfte. Und das war dann der Moment, an dem für mich klar war, dass ich Mitglied in der CGT werde. Die CGT, Confederación General del Trabajo, ist die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft in Spanien.
Es hoy el ideal de vida de una parte de la humanidad, la aspiración libertadora, fraternitaria y justiciera, el sentido común.
Libertäres Streben wird zum Leitbild. Brüderlichkeit, Gerechtigkeit, Solidarität, Gemeinwohl. Und immer mehr Menschen erkennen, dass diese anarchistische Idee das Konzept für die humane Gesellschaft von morgen ist.
Federica Montsen, geboren 1905, lebte 1936 in Valencia, Anarchistin und organisiertes Mitglied in der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft CND. Der Anarcho-Syndikalismus ist eine Weiterentwicklung des Gewerkschaftssozialismus und geht auf den französischen Anarchisten Pierre-Joseph Proudhon zurück. Der Syndikalismus propagiert die Aneignung der Produktionsmittel durch die nach föderalistischen Prinzipien organisierten örtlichen Gewerkschaftsgruppen, die dann auch die Verwaltung organisieren. Der Zusammenschluss, also das Syndikat, dieser Produktionseinheiten soll die Keimzelle und ökonomische Basis einer neuen Gesellschaft in Selbstverwaltung sein und unterscheidet sich insofern vom Begriff Gewerkschaft. In den 1930er Jahren zählte die CND fast 2 Millionen Mitglieder, die Cenetistas. Und sie spielte eine wichtige Rolle in der spanischen Politik.
Empecé a escribir desde muy joven, colaborando en periódicos de Madrid y Barcelona. Ich habe schon sehr früh angefangen, für Zeitungen in Madrid und Barcelona zu schreiben. Meine Eltern haben die Zeitschrift Revista Blanca herausgegeben. Und ich habe in diesem verlegerischen Familienbetrieb mitgearbeitet und auch Artikel geschrieben.
Die Revista Blanca, die weiße Zeitschrift, war eine von vielen libertären Zeitschriften, die sich als Medium kultureller Bildung verstanden und die man damals an jedem Zeitungskiosk kaufen konnte.
Alternando este trabajo con la lucha sindical y mi participación en la vida de la organización y en la propaganda. Das Schreiben konnte ich gut mit dem syndikalistischen Kampf verbinden. Ich war zuständig für den Bereich Propaganda und bin dann ziemlich schnell eine bekannte Persönlichkeit innerhalb der anarcho-syndikalistischen Bewegung geworden. Ich habe im ganzen Land Reden gehalten und agitiert, besonders ab 1931, als die Republik ausgerufen wurde.
Die brillante Rednerin war gerade 31 Jahre alt, als sie 1936 in der republikanischen Regierung die erste Ministerin im westlichen Europa wurde. Mitten im Bürgerkrieg trug Federica Montzen Verantwortung für Gesundheit und Soziales. Ausgerechnet eine Anarchistin.
Para nosotros, que siempre habíamos batallado contra el Estado, las palabras gobierno y autoridad significan la negación de toda posibilidad de libertad para el individuo y los pueblos. Wir Anarchisten haben ja immer gegen den Staat gekämpft. Die Worte Regierung und Autorität bedeuten ja eine Verneinung der Freiheit für das Individuum und für das Volk. Dass wir uns damals als Cenetistas der Regierung angeschlossen haben, das war Kühnheit, das war Taktik und war vor allen Dingen den politischen Umständen geschuldet. Ich habe schließlich den Posten akzeptiert, weil ich von der Notwendigkeit überzeugt war.
Federica ging erst nach Madrid, dann nach Valencia, wohin der Regierungssitz der Republik wenige Monate nach Ausbruch des Bürgerkrieges verlegt worden war.
Pepe Botica es un honrado traficante, tomando copa me lo encuentro todos los días. Me cuenta historias de sus años en la cárcel.
Mi proceso de conocer el anarquismo empezó por la música.
Ich bin über die Musik zum Anarchismus gekommen. Mit 15 fing ich an, Musik zu hören, die meine Klassenkameraden nicht hörten. Ska, Rock, Punk.
Las letras.
Viele Punktexte haben ja eine anarchistische Message. Auch wenn es da jetzt nicht um Anarchismus im ideologischen Sinne geht.
Als Schülerin habe ich mal ein Austauschjahr in England gemacht und war dort ganz angetan von der Musik und von den Leuten und so und habe auch angefangen, anders politisch zu denken und mich anders anzuziehen. Und habe dann irgendwann beschlossen, ich lasse mir einen Nasenring stechen.
Den Nasenring trägt Julia heute noch, genauso wie Natalie.
Ich habe 13 Piercings und 6 Tattoos. Es reizt mich einfach, anders als alle anderen zu sein. Also, es gibt ja nicht so viele Leute, die ein Piercing in der Zungenspitze haben. Ich schon.
Ich habe natürlich, wie das für Anarchistinnen so üblich ist, auch einen schwarzen Stern mir irgendwann mal stechen lassen. Das werden auch noch mehr bestimmt. Ich glaube, mit dem Tätowieren bin ich noch nicht fertig. Ich fand das total schrecklich, wie ich aussah, meine Mutter. Es ging schon eher auch damals um eine Art von Politik, die man ausdrückt. Also, und habe dann während der Schulzeit noch angefangen, Politik zu machen. In der SV, in der Schülervertretung, in der Schülerzeitung. Aber auch so ein bisschen Antifa-Politik zu machen. Also damals gab es in Hessen viele Antifa-Gruppen, viele türkische Antifa-Gruppen auch in Offenbach, da wo ich herkam. Aber auch eben so gemischte und das war es, wo ich anfing.
La estructura familiar en la que yo me he criado ha sido una estructura familiar completamente normal y convencional.
Ich bin in einer stinknormalen Familie aufgewachsen. Mein Vater, meine Mutter und meine Schwester wissen natürlich, dass ich Anarchistin bin, aber das ist überhaupt kein Problem.
Natalie wohnt noch zu Hause und teilt sich mit ihrer Schwester ein Zimmer.
Viva la CNT! Viva la FAI!
Cuando mi madre se casó con mi padre, los abrieron una escuela laica mixta. Meine Eltern waren beide Lehrer und leiteten in jungen Jahren eine Zeit lang eine libertäre Schule, laizistisch und koedukativ. Meine Mutter hat mich unterrichtet. Meine Eltern waren ja Libertarios, Freigeister. Und sie wollten mich auf keinen Fall auf eine konfessionelle Schule schicken.
Die Familie Monsen lebte mit den Großeltern, einer Tante und deren Tochter am Stadtrand. In der familiären Landkommune hatte man eine umfangreiche Bibliothek, aber auch Hühner, Hunde und Katzen und baute Obst und Gemüse an. So hielt man sich über Wasser, denn die verlegerische Arbeit brachte die Familie immer wieder in wirtschaftliche Schwierigkeiten.
Meine Eltern fanden das gut, dass ich politisch aktiv war und fanden das auch wichtig, dass ich mich engagiert habe für bestimmte Sachen. Wir waren oft nicht einer Meinung inhaltlich, aber wir konnten immer gut streiten.
No, nunca he llegado a militar directamente. Mi padre es un poco...
Außer mir ist in meiner Familie niemand politisch aktiv. Mein Vater hat das Thema Arbeiterkampf schon längst ad acta gelegt. So nach dem Motto, das wird schon jemand anderes für mich erledigen. Die Natalie wird das schon machen.
Mis abuelos sí que tienen una tradición muy... muy roja, por así decirlo.
Meine Großeltern sind schon immer aktive Mitglieder in der sozialistischen Partei PSOE gewesen. Jetzt gehören sie zu den Opas. Sie gehen aber immer noch regelmäßig zu den Parteitreffen und schwenken die Fahne. Die sind schon immer rot gewesen.
Y son muy mayores y continúan militando en el PSOE. Van a mítines con sus banderas.
Ja, ich habe mich schlimm mit meinen Großeltern gestritten. Und zwar ist das Thema Nationalsozialismus und meinen Eltern dann vorgeworfen habe, sie hätten das mit ihren Eltern nicht genug ausdiskutiert und deswegen müsste ich das jetzt machen. Das war so ein Punkt, wo es dann schwierig wurde.
Mein Opa hat immer in der Fabrik geschuftet. Meine Oma war Dienstmädchen. Die hatten so ein richtiges Malocha-Leben.
Para mis padres, la familia carnal, Familienbande, waren für meine Eltern nicht so wichtig. Ausgenommen natürlich die Kinder und die Familienmitglieder, mit denen wir zusammenlebten. Viel wichtiger waren für uns Freunde und Gleichgesinnte. Das waren die Wahlverwandten, unsere spirituelle Familie. La familia espiritual que cada ser se constituye por elección propia.
Der deutsche Anarchist und Historiker Max Nettlau war ein Intimus der Familie. Und auch die amerikanische Anarcho-Feministin Emma Goldman kam zu Besuch ins Haus der Monsens.
Ich habe Jura studiert und habe gleichzeitig Kriminologie belegt, mich auf Strafrecht und geschlechtsspezifische Gewalt spezialisiert. Darin habe ich auch meinen Master gemacht.
Ich bin nach Marburg gegangen und habe mich dann so ein bisschen so durchstudiert durch die Magisterstudiengänge. Was damals noch möglich war. Und bei der Politikwissenschaft bin ich dann hängen geblieben. Ausschlag gegeben hat tatsächlich eine Professorin von mir, die gesagt, in der Politikwissenschaft geht es darum, Herrschaftsverhältnisse zu erkennen und abzuschaffen. Und dann dachte ich, ah super, das ist ja genau mein Ding. Das werde ich verstudieren.
Mi formación académica, toda la formación académica que yo he hecho, que es bastante amplia y lo que me queda aún. Ahora mismo estoy haciendo un doctorado.
Also meine ganze akademische Ausbildung habe ich aus Berufung gemacht. Ich habe das nicht studiert, um möglichst schnell Geld zu verdienen. Und jetzt schreibe ich an meiner Doktorarbeit und schlage mich mit Jobs durch, wie es gerade so kommt.
En los curros que me salgan.
Ich habe nach Medienwissenschaften studiert und europäische Ethnologie. Und weil ich mich schon immer so für Medienproduktion auch vor allen Dingen interessiert habe. Und es gab in Marburg zu der Zeit, also so Ende der 90er Jahre, relativ viel Medienprojekte, die so einen Ansatz von Gegenöffentlichkeit hatten. Also es gab ein freies Radio, was ich gegründet hatte damals, Radio Unerhört Marburg.
Empiezo el día 11, o sea, el lunes que viene empiezo a trabajar en una tienda de dependienta.
Am Montag fange ich in einem Klamottenladen an, halbtags. Ich wohne ja noch bei meinen Eltern und habe kaum Ausgaben. Also, wenn meine Eltern nicht wären, hätte ich kein Dach über dem Kopf. Wir haben ja hier in Spanien unter den jungen Leuten eine chronische Prekarisierung.
Ich habe mit einer Freundin damals die Morgensendung gemacht, die hieß Frühschicht, und wir haben ganz oft morgens
Frühschicht.
Punkrock gespielt.
Das Morgenmagazin auf Radio Unerhört Marburg.
Es gab keine Redaktionskonferenzen, in denen inhaltlich bestimmt wurde, wie da verfahren wird. Also das war tatsächlich sehr libertär im besten Sinne, weil eben selbst verwaltet, selbst organisiert und selbst bestimmt. Keine Hierarchien. Das war eigentlich so ein bisschen ein Lernort und ein Experimentierort, wo man auch mit Selbstverwaltung gelernt hat, umzugehen. Wo man auch die Schwierigkeiten von Selbstverwaltung schon sehr früh erkennen konnte. Aber eigentlich ist genau das die kleine Schule des Anarchismus. Große Schwierigkeiten bei Selbstverwaltung sind natürlich informelle Hierarchien. Also, dass Leute mehr machen oder mehr tun als andere und dadurch irgendwie eine größere Stimme haben. Das ist ja sowohl im Kollektivbetrieb als auch bei so selbstverwalteten Kulturklitschen ein Problem, dass man sich immer sieht. Also man wohnt zusammen, man geht zusammen feiern, man verbringt seine Freizeit zusammen und dann ist man auch noch zusammen, wenn es darum geht, seinen Arbeitsplatz zu besprechen. Und das geht auf die Dauer natürlich nicht immer gut. Linke Räume haben ganz oft den Nachteil, dass sie eben auch so abgeschlossen sind und dass viele Leute gar keine Lust haben, da auch reinzugehen. Ich glaube, viele Leute sind abgeschreckt, wenn so ein Laden aussieht wie ein besetztes Haus. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was wir bei der FAU Berlin total gut hingekriegt haben. Ein heller Raum ist, dass der attraktiv ist für Leute und einladend und eben für allerlei Personen attraktiv ist.
See you later.
Willkommen im Lokal der FAU Berlin. Willkommen im Lokal der Gewerkschaft. Willkommen.
Ich begrüße euch alle hier recht herzlich im FAU-Lokal. Wir haben uns jetzt das erste Mal hier heute Abend ein Konzept überlegt, das so ein bisschen ungewöhnlich ist. Das ist ein Tresentalk.
Wollen wir zu den Gästen?
Ja, genau, wir gehen zu den Gästen. Ich würde gerne mit Emily anfangen. Emily Lacquer, ich glaube, spätestens seit dem G20-Gipfel kennt dich wahrscheinlich jeder. Nicht nur, weil du als Sprecherin der IL fungierst.
Die IL ist die Interventionistische Linke. Ein in Deutschland und Österreich organisiertes Bündnis linksradikaler Gruppen.
Sondern weil ich für hunderte Aktivisten spreche, die sozusagen eine zehnjährige Geschichte haben, auf die Straße zu gehen und Widerstand im Wahnsinn der Welt zu leisten.
Aber wir sind doch so gut. Und so hängt man sich ran an irgendeine Bewegung, im Glauben an die beste Welt, predigen, das Ideal vor Augen. Und die Scheißjobs für die Miete? Sind schließlich private Probleme, denn jeder ist seines Glückes schuld.
Españoles.
In Spanien begann 1923 die düstere Zeit der Diktatur unter Primo de Rivera. Die Repression gegen die Anarcho-Syndikalisten nahm zu. Gewalttätige Übergriffe auf offener Straße und Razzien waren an der Tagesordnung. Auch bei den Montsens tauchte die Polizei immer wieder auf. Die Revista Blanca wurde nun zensiert.
Mein Vater musste jede Woche mit den Druckfahnen zur Capitanía General gehen, wo die Zensurstelle eingerichtet war.
Noch im selben Jahr, 1923, tritt die 18-jährige Federica in die CNT ein und wird militante Aktivistin.
Viva España y viva el rey!
Su proceso propio ha empezado. Hemos pasado a la fórmula comunista libertaria más generosa.
Der Prozess hat längst begonnen. Wir schaffen einen libertären Kommunismus ohne Zwang. Jeder nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Die Gesellschaft von morgen wird zur Freiheit im ursprünglichen Sinne ihrer Natur zurückkehren. Und dieses Leitbild sagt dem Menschen, du bist frei. Denn allein die Tatsache, dass du ein Mensch bist, erlaubt keinem anderen Menschen, sich über dich zu erheben. Zerstöre den Staat, denn er ist der Grund und das Ergebnis aller Tyrannei.
Destruye al Estado, causa y efecto de toda tiranía.
Und 9/11 kam ja dann tatsächlich, da war ich auch noch in Marburg. Der Sommer begann ja eigentlich noch viel früher, und zwar mit Genua und mit dem Mord an Carlo Giuliani. Furchtbare Geschichte. Viele waren damals nach Genua gefahren.
Zum Treffen der G8. Vom 18. bis zum 22. Juli 2001 hatten sich die 8 führenden Industrienationen auf Einladung von Silvio Berlusconi in Genua getroffen. Es kam zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Globalisierungsgegnern und der italienischen Polizei. Am Mittag des 20. Juli eskalierte die Situation. Der 23-jährige Carlo Giuliani wurde von dem 20-jährigen Carabiniere Mario Placanica durch einen Kopfschuss getötet und von Filippo Cavataio, der am Steuer des Polizeiwagens saß, zweimal überrollt. Der britische Guardian schrieb damals: Genua lehrt uns, dass die Herrschaft des Rechtes außer Kraft gesetzt werden kann, wenn der Staat sich bedroht fühlt. Überall.
Das war schon ein einschneidendes Erlebnis, weil plötzlich klar war, dass es eine Form von Repression gibt da, die wir so nicht kannten. Und die einfach viel, viel gewalttätiger und brutaler war als das, was wir auch von der deutschen Polizei in den Jahren zuvor kannten.
Era 2012, era cuando se había despertado el...
2012 waren bei uns die Demos der Bewegung 15. Mai voll im Gange. Die Demonstranten hatten auch öffentliche Plätze besetzt. Und da haben wir dann ganz schnell etwas kapiert, was wir vorher nicht auf dem Schirm hatten. Wenn wir jetzt von den Bullen geschnappt werden, lassen die uns bluten. Der valencianische Frühling kämpfte vor allen Dingen für eine bessere Bildungspolitik. Die Schulen streikten. Aber es ging auch um die unverhältnismäßigen Repressalien der Polizei gegenüber den Demonstranten. Ich wurde gleich am ersten Tag verhaftet. Es war eine wahnsinnige Situation. Plötzlich kamen immer mehr Polizisten von allen Seiten. Es kam zu brutalen Übergriffen und viele Demonstranten wurden festgenommen.
Una locura. Hubieron cargas y ahí fue cuando caímos un montón de personas.
Die Polizeiprotokolle waren alle identisch, nur der Name war jeweils ein anderer. Uns wurde allen dasselbe vorgeworfen. Anschlag auf die Staatsgewalt, Störung der öffentlichen Ordnung, Ungehorsam, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir kamen dann gleich in die Zelle.
Nein, die Erfahrung, die wir mit Polizeigewalt gemacht haben, die kommt so aus Frankfurt, aus Marburg, aber auch aus Situationen zum Beispiel im Wendland. Also das waren dann eher so die größeren Demonstrationen, wo wir hingefahren sind und wo wir uns beteiligt haben. Und da gab es ja immer wieder Scharmütze mit Polizei und mit Demonstrierenden. Aber diese ganz großen Demos für G20 oder G8, die kamen ja dann erst ein bisschen später. Und da wurden dann ja auch andere Polizeistrategien angewendet. Eine Form von systematisierter Gewalt. Das hat man ja jetzt auch in Hamburg wieder gesehen, dass sich das da auch wiederholt hat.
Al día siguiente por la tarde nos llevaron a...
Am nächsten Tag wurden wir dem Richter vorgeführt. Und erst am Abend des darauf folgenden Tages freigelassen.
Y nos dejaron en libertad por la noche del día siguiente. Mira, hay un dato curioso.
Ich war in einer Gruppe von 8 Leuten die einzige Frau, als wir verhaftet wurden. Die Jungs waren alle zusammen in einer Zelle und ich saß mutterseelenallein in einer anderen Zelle. Das war echt scheiße.
La policía estaba al corriente de las polémicas en que estábamos enzarzados los cenetistas.
Die Polizei war immer bestens informiert über alle Aktivitäten, in die wir Zenetistas verwickelt waren. Und eines Tages tauchten sie bei einem Plenum auf und verhafteten auch meinen Vater und Germinal.
Germinal, ein junger Lehrer, war Mitarbeiter bei der Revista Blanca und ging bei den Montsens ein und aus. Federica und er wurden ein Paar.
Wir sind dann jeden Tag ins Gefängnis gegangen und haben ihnen Essen gebracht und frische Wäsche.
Die Anklage lautete auf geheime Zusammenkunft einer nicht legalen Vereinigung. Die umstürzlerischen Ziele dieses Treffens konnten jedoch nicht nachgewiesen werden und nach ein paar Monaten wurden die beiden unter Auflagen aus dem Gefängnis entlassen.
Estaba enfadadísima. Yo antes ya era una persona que estaba muy politizada, pero después de esto lo estoy muchísimo más. Ellos con este proceso tan largo, con estas detenciones, lo que querían eran
politisiert war ich ja schon, aber danach erst recht. Ich hatte solche Wut. Die Staatsgewalt wollte ja durch die ganzen Repressalien und Verhaftungen die libertäre Bewegung in Valencia einschüchtern und Angst sehen. Aber erreicht haben sie genau das Gegenteil. Ich bereue da gar nichts.
Valencia como Barcelona vibran un solo sentimiento de solidaridad y de fe por la victoria contra el fascismo que llena de víctimas inocentes las ciudades y los pueblos de la España proletaria.
Federica erlebte im Juli 1936 den Putsch General Francos, der alles verändern sollte. In Barcelona verteidigten die Anarchosyndikalisten erfolgreich die Stadt. Sie organisierten in den einzelnen Stadtvierteln die Verwaltung durch basisdemokratisch gewählte Komitees.
Los militares, que habían dado un golpe de Estado con la excusa de abortar la sublevación en ciernes,
der Militärputsch wollte ja angeblich einen Umsturz im Keim ersticken. Aber er hat genau das Gegenteil erreicht und eine Revolution ausgelöst. Und die alten Konzepte von Herren und Sklaven verbrannten zusammen mit den religiösen Bildern, die das Volk überall abfackelten.
El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos.
Die Stunde des libertären Kommunismus hatte geschlagen. Fabriken und Agrarland wurden kollektiviert und von den Arbeitern selbst verwaltet. Anarchosyndikalisten übernahmen die Betriebe, verbesserten die Infrastruktur und sorgten für eine gerechte Lebensmittelverteilung. Zur gleichen Zeit zogen Männer und Frauen in den Bürgerkrieg, um die Freiheit zu verteidigen.
Desde los mismos centros en que la alta burguesía y el capitalismo faccioso.
Durante unos días, todo estuvo en nuestras manos. Todo fue posible. Fue la auténtica expresión de la unidad antifascista.
In jenen Tagen hatten wir alles in unserer Hand. Alles war plötzlich möglich, weil es eine antifaschistische Geschlossenheit gab. Aktive Genossen wie Buenaventura Durruti gingen aus dem Zentralkomitee raus an die Front. Es wurden die ersten Milizbataillone organisiert und die marschierten nach Aragon. Das Syndikat der Metallarbeiter in Barcelona hat sofort eine Fabrik umgerüstet, um Waffen zu produzieren. Das war wirklich dem konstruktiven Geist und der Initiative der Arbeiter zu verdanken.
Die soziale Revolution der Anarchisten scheiterte nach wenigen Monaten am Widerstand orthodoxer Kommunisten und der Übermacht der Frankisten. Der Bürgerkrieg endete 1939 mit Francos Sieg.
La guerra ha terminado. Burgos, 1. de abril de 1939.
Eine halbe Million Menschen flüchtete über die Pyrenäen nach Frankreich. Auch Federica und ihre Familie. Unser Prozess wurde mehrere Jahre verschleppt. Als es endlich zur Verhandlung kam, wurden meine männlichen Mitstreiter doch tatsächlich alle in erster Instanz freigesprochen. Ich war die Einzige, die verurteilt wurde. Und das kam mir so vor, als würde hier nochmal ein Exempel statuiert, um die weibliche Übertretung der Norm zu bestrafen. Also, ich fühlte mich als Frau bestraft.
Natalie wurde erst in zweiter Instanz freigesprochen.
Doble Burbuja, Guerra y Escombros. Cuando te enredas con mujeres, te metes en líos. Somos condenadas por asesinatos.
Ahora mismo, dentro de la sección de dones lliures, que es la sección anarcofeminista de CGT, que es la que estoy militando activamente ahora mismo.
Innerhalb der CGT bin ich in der anarcho-feministischen Sektion Dones Lliures, Freie Frauen, aktiv.
Dones Lliures gründeten sich 1936 in Valencia. Als Ministerin für Gesundheit und Soziales hatte Federica Montseny zentrale Anliegen der freien Frauen aufgegriffen. Sie bemühte sich um die Einführung der Liberatorios de Prostitución, die den Prostituierten ein Dach überm Kopf und ein Minimum an sozialer Absicherung garantieren sollten. Ein liberales Abtreibungsgesetz wurde auf den Weg gebracht und in Katalonien auch verabschiedet.
Bei den Donas Lliures, ja, da sind wir nur Frauen. Und das soll auch in absehbarer Zukunft so bleiben. Wir haben einen anderen Blick auf das Leben und eine andere Art, uns dem Patriarchat zu widersetzen. Die Versammlungen laufen gut, viel effektiver als die gemischtgeschlechtlichen.
Vor 10 Jahren, als Julia zur FAU kam, um einen Gender-Workshop durchzuführen,
saß keine einzige Frau in dem Raum. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln und habe dann erstmal so eine Vorstellungsrunde gemacht. Der Erste sagte dann so, ja, ich bin der XY, ich kenne nicht so viele Frauen und die, die ich kenne, verstehe ich nicht. Aber es war dennoch sehr interessant, weil sich eben herausstellte, dass es ein großes Interesse für das Thema gibt, aber auch eine große Verunsicherung. Und dass es natürlich auch eine Frage von Klasse ist und von Arbeitsplatz, inwiefern Männer in dem Fall auch mit Frauen zusammenkommen und sich im Alltag auch mit denen beschäftigen. Also wir hatten auch total gute Diskussionen in dem Workshop, erinnere ich mich, über Ost-West-Thematik, weil die Frage von arbeitenden Frauen im Osten ja ganz anders bewertet wurde als im Westen. Also die Wessi-Männer, die waren so befremdet von der Frau im Blaumann, während die Ostdeutschen das auch ganz normal fanden.
Ich kenne Genossen, die sind Feministen und ich stimme mit denen völlig überein. Aber ich kenne auch Anarchisten. Wenn du mit denen über Feminismus redest, lassen sie voll den Macho raushängen. Totale Patriarchen.
Was sie, glaube ich, alle vereint hat, war, dass sie sich als linke Männer, konnten sie sich nicht vorstellen, dass auch sie Sexisten sein könnten und dass Sexismus auch in einer linksradikalen Gewerkschaft, in einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft eine Rolle spielt.
El feminismo creo que está costando.
Der Feminismus tut sich immer noch schwer, in linken sozialen Bewegungen Fuß zu fassen, weil sich niemand von alten Privilegien verabschieden will. Die Genossen kämpfen zwar gegen Klassenprivilegien, aber ihre Privilegien als Männer, die wollen sie nicht aufgeben. Bei den alten Genossen ist das noch anders. Die haben dieses anarchistische Prinzip der Gleichheit total verinnerlicht, und zwar für alle Bereiche des Lebens, nicht nur was die Rolle der Geschlechter betrifft.
Und das zu benennen und eine Sensibilität dafür herzustellen, das sollte dieser Workshop damals bewirken, und vielleicht war es ein erster Schritt, aber es ist natürlich ein langer und ich fürchte auch fast endloser Weg dahin.
Der Anarcho-Feminismus ist leider keine tragende Säule innerhalb des Syndikats.
Federica war noch davon überzeugt, dass sich die Geschlechterfrage von selbst beantworten würde.
El anarquismo liberará al individuo. Der Anarchismus wird das Individuum befreien, und wenn der Mensch erst frei sein wird, dann wird auch die Frau befreit sein.
Als ich vor 10 Jahren in die Gewerkschaft eingetreten bin, hatten wir alle keine Kinder, und das hat sich so mit der Zeit ein bisschen verändert, und auch unsere Gewerkschaftskultur hat sich damit verändert. Also wir haben bei Veranstaltungen jetzt ganz oft Kinderbetreuung. Es ist trotzdem möglich, Politik zu machen, auch wenn eben Kinder und Familie da ist. Das ist eine zutiefst anarcho-syndikalistische Idee. Also ich habe einen Job, der mir Spaß macht und den ich fast 40 Stunden die Woche betreiben kann. Ich habe einen Kita-Platz für meine Tochter und ich wohne in einer WG, wo Leute mithelfen und unterstützen und eben ein Leben ermöglichen, jenseits von Kleinfamilie, das mich an vielen Stellen ganz doll entlastet. Also ich kann Politik machen, ich kann meine Gewerkschaftsarbeit machen. Ich habe auch noch Zeit, abends mit Freundinnen ins Kino zu gehen. Anders könnte ich es mir auch nicht vorstellen.
Also willkommen, ihr seid im Lokal der FAU Berlin, der Freien Arbeiterinnen und Arbeiterunion. Das ist eine kleine Basisgewerkschaft, selbst organisiert, alles sehr toll. Da sind
die FAU Berlin hat sich entschieden, zum Frauentag so ein bisschen nach rückwärts zu gucken oder nach hinten zu gucken, und zwar dahin, was anarcho-syndikalistische Frauen in Deutschland schon mal zu dem Thema produziert haben. Also Mili Rocker hat den anarcho-syndikalistischen Frauenbund gegründet und hat mit anderen Frauen zusammen schon damals in den 20er Jahren aufgeschrieben, was das Problem ist von Frauen in Gewerkschaften oder speziell eben jetzt in der FAUD damals, die ja dann 1933 verboten wurde.
Mili Rocker, eine jüdische Anarchistin, war als Mili Witkop aus der Ukraine ins Londoner Exil gekommen. 1919 zog sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Rudolf Rocker nach Berlin und hat dann die FAUD mitgegründet.
Und das Problem war im Prinzip kein anderes als heute. Heute würde man das Care-Ökonomie nennen oder Care-Work. Mili Rocker nannte das die Hausfrauen, also unbezahlte Arbeit im Prinzip, die verrichtet wird.
Zum 8. März 2018 riefen in Spanien Gewerkschafterinnen zu einem feministischen Generalstreik auf. Fast 6 Millionen Frauen legten ihre Arbeit nieder. Hunderttausende nahmen an diesem Tag an Demonstrationen teil. Frauen und Männer.
Bueno, realmente nos estamos centrando en la violencia de género concretamente.
Bei den Donas Libres beschäftigen wir uns hauptsächlich mit geschlechtsspezifischer Gewalt. Das geht uns alle an. Die CGT als Körperschaft hat keine Statuten für einen solchen Fall. Also, wird ein weibliches Mitglied der CGT misshandelt, gibt es keine Regeln, wie sich die CGT gegenüber dem gewalttätigen Genossen verhält. Dieses Thema ist immer noch ausgeklammert. Und das wollen wir ändern, denn es gab schon mehr als einen Fall in unseren Reihen.
Natalie könnte als Rechtsanwältin in der Confederación General del Trabajo arbeiten.
Si estuviera especializada en laboral, sí. La ayuda jurídica dentro de los sindicatos es laboral, pero no está marcada dentro de los estatutos.
Ja, wenn ich nur auf Arbeitsrecht spezialisiert wäre. Es gibt im Syndikat eben keine Rechtsberatung im Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt. Aber das Patriarchat und der Kapitalismus sind ja zwei Köpfe derselben Hydra. Ich bin mir sicher, dass man bei jeder Kündigung, die eine Frau betrifft, strukturelle Geschlechterungleichheiten findet, ohne lange zu suchen. Die Statuten der CGT sind uralt und es ist offensichtlich, dass es da Rechtslücken gibt. Und die müssen dringend geschlossen werden. Alle Menschen sind bisexuell. Davon bin ich überzeugt.
Die Anarchisten haben schon in den 20er Jahren die Abschaffung der Ehe und die freie Liebe gefordert.
Cuando nacemos tenemos todos capacidad para sentir atracción sexual y atracción intelectual y afectiva por otras personas independientemente de su.
Wenn wir geboren werden, haben wir alle Fähigkeiten, sexuelle, intellektuelle und affektive Anziehung zu spüren gegenüber anderen Menschen, völlig unabhängig vom biologischen oder gefühlten Geschlecht.
La transexualidad, todo lo que sea LGTBI,
Im anarchistischen Denken haben alle queeren Identitäten Platz. Es bedeutet ja zunächst mal nichts anderes, als sexuell eine Position einzunehmen jenseits der Standards, also dem, der uns eingetrichtert wurde. Heterosexualität ist ja nicht notwendigerweise eine sexuelle Orientierung, sondern eine gesellschaftspolitische Norm, die dem Bürger aufgezwungen wird.
El amor ha de ser siempre superior a nosotros. Die Liebe steht über allem. Und nur diese Überlegenheit der Liebe kann eine bessere Zukunft bewirken. Jeder Mann und jede Frau sollte eine Liebe, die nicht diese potenzielle Verbesserung in sich birgt, ablehnen. Ohne Liebe verarmt das Leben. Sin amor, la vida se empobrece.
Yo creo que todos los vínculos, alle zwischenmenschlichen Beziehungen sollen frei sein. Es geht darum, freiheitliche Bande zu knüpfen zwischen allen Menschen. Und wenn ich frei im sexuellen Sinne sage, meine ich damit nicht unbedingt polyamorös. Auch monogame Beziehungen können frei sein. Immer vorausgesetzt, dass es zwischen beiden Partnern ein Einverständnis gibt.
Ich glaube, diese Frage von Sexualität und freier Liebe, die wird auch so ein bisschen verklärt. Also meistens war es ja so, dass in solchen Konstellationen die Frauen den Kürzeren gezogen haben, oder häufig jedenfalls. Es ist eigentlich nur eine Ausnutzung von patriarchalen Strukturen war. Und dann hat man da halt gesagt, das ist irgendwie freie Liebe. Und in Wirklichkeit war es einfach eine Möglichkeit für Typen, sich scheiße zu verhalten.
Seit 2 Jahren habe ich keine feste Beziehung. Ich entscheide von Mal zu Mal, ob ich mit jemandem zusammen sein will oder nicht.
Also mein totaler Horror ist so eine Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind, und abends kommt einer nach Hause und fragt, was gibt's zum Abendbrot? Und seit ich also 18 bin, wohne ich immer mit Leuten zusammen. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben alleine gewohnt. Und finde das auch nicht so erstrebenswert. Wir haben wirklich das Glück gehabt, dass wir eine super große Wohnung haben für 5 Leute mitten in Kreuzberg. Und für Nelly ist es, glaube ich, auch schön, also für meine Tochter, weil die einfach viele erwachsene Bezugspersonen um sich herum hat. Und dadurch, dass auch der Papa von meiner Tochter mitwohnt, ist das schon auch ein bisschen familiärer, aber es ist halt eine größere WG.
Federicas Tochter Vida wurde 1933 geboren.
La maternidad tendría que ser considerada. Mutterschaft sollte wie ein Kunstwerk geachtet werden. Die Mutter ist eine Künstlerin, eine Poetin. Das Kind ist der künstlerische Höhepunkt und verleiht der Mutter etwas geradezu Sublimes. Que la colocaría en un plano sublime.
Zu Hause in Barcelona kümmerten sich vor allem die Großeltern und eine Cousine um die Kleine. Die vielbeschäftigte junge Mutter ging auf Vortragsreisen und lebte als Ministerin hauptsächlich in Valencia.
Es ist auch nicht so einfach gewesen für mich am Anfang mit dieser Mutterrolle klarzukommen. Und ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass mir so Fremdbestimmung zuwider ist.
Mit 15 Jahren hatte ich da total klare Vorstellungen. Ich wollte 3 Kinder. Das war's. Und das kam mir damals völlig normal vor.
Freiheit und Selbstbestimmung, das war immer mein Credo. Und wenn dann plötzlich so ein Wurm kommt, der total drauf scheißt, was du gerade willst und was gerade deine Bedürfnisse sind, dann ist das eine wahnsinnige Umstellung.
Im Laufe meiner politischen und persönlichen Entwicklung habe ich mich irgendwann gefragt, bin ich es, die Kinder haben will? Oder ist es die Gesellschaft, die will, dass ich Kinder bekomme?
Ich bin auch nicht so ganz früh Mutter geworden. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich irgendwas verpasse, wenn ich jetzt Mutter werde. Aber es war tatsächlich eher so dieses Gefühl, irgendwie bestimmt jetzt jemand anders. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen Boss. Und der schrie und wollte trinken.
Heute bin ich 25 Jahre alt und ich sage ganz klar, Kinder kommen für mich nicht in Frage. Meine Individualität liebe ich einfach mehr und die gebe ich nicht auf.
Es gibt keine Macht, die über dir steht. Du bist der Schöpfer deiner selbst.
Anarchismus ist für mich die reinste Form von Ordnung. Obwohl die Mehrzahl der Gesellschaft was anderes denkt. Aber nur, weil sie den Anarchismus noch nicht kennengelernt hat. Chaos und Anarchie. Ein Wortpaar, das durch den medialen Urwald geistert und die eigentliche Bedeutung von Anarchie, nämlich die Abwesenheit von Herrschaft, verfälscht. Die tatsächliche Bezeichnung für einen chaotischen Zustand durch fehlende oder schwache soziale Normen, Regeln und Ordnung lautet Anomie. Und was sich beim G20-Gipfel in Hamburg abspielte, war nicht Anarchie, sondern Anomie.
Ich glaube, an dem Beispiel G20 kann man ganz gut erkennen, dass relativ schnell mit solchen Begriffen hantiert wird, wenn es um Protestformen geht. Was in Hamburg passiert ist, hatte damit verhältnismäßig wenig zu tun. Ich glaube, da hat man viel eher gesehen, dass bewaffnete, vermummte Polizei mit Sturmgewehren und Reizgas in Versammlungslagen agiert hat. Und das ist tatsächlich ein Mangel an sozialer Kompetenz. Aber die lag in dem Fall eher auf Seiten der Behörden und der Einsatzhundertschaften, nicht so sehr der Protestierenden.
Für mich ist Anarchismus Frontalopposition gegen jede Art von Unterdrückung. Die Revolution fängt im Alltag an, Schritt für Schritt, soziale Gerechtigkeit leben. Wir können keine Revolution mal ebenso aus dem Boden stampfen. Wir als Anarchisten müssen versuchen, soziale Strukturen zu verändern.
Es läuft schon so ein bisschen im Sinne von, es rettet uns kein höheres Wesen, sondern man muss die Dinge eben selbst in die Hand nehmen. Und den Staat kann man getrost, denke ich, den Liberalen überlassen.
Federica Montzen lebte mit ihrer Familie im Exil und schrieb ihre Memoiren. Auch nach Francos Tod blieb sie in Frankreich. Wenn sie nach Spanien kam, um auf Veranstaltungen der wiederauferstandenen CNT zu sprechen, wurde sie begeistert empfangen. Die Anarchistin starb 1994 in Toulouse.
Organiza tu vida libre, prescindiendo de dioses y de amos, de dominios y de privilegios creados y sostenidos por los más fuertes en detrimento de los más débiles.
Organisiere dein Leben frei, ohne Gebieter. Ohne Gott, ohne Privilegien, die von den Starken geschaffen wurden, um über die Schwachen zu herrschen.
Anarchistinnen, Sie hörten ein Feature von Rilo Schmielotz. Es sprachen Iris Artacho, Miriam Abbas und Eva Brunner. Es wirkten mit Nathalie und Julia sowie die Musikerinnen Esels Albtraum und der Musiker Paul, auch als Geigerzähler bekannt.
In der Nacht, wenn wir uns halten.
Zitiert wurde Federica Montzen aus verschiedenen Quellen.
Weil herrschaftliche Gewalten.
Ton und Technik Ernst Hartmann, Jens Müller und Bernd Friebel.
Dann sprengen wir die Mauern, die
Regie und Klanggestaltung Rilo Schmielotz. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.